Letzte Woche hat Steffi Noss uns eingeführt und uns eingeladen, die Schuhe auszuziehen. Sie hat uns erzählt, wie Mose Gott begegnet ist im Dornbusch. Sie hat davon berichtet, wie Gott ihm im Alltag, bei der Arbeit, beim Schafehüten begegnet ist. Und wie Gott dann gesagt hat, ziehe deine Schuhe aus, du betrittst heiligen Boden. Und das, obwohl wahrscheinlich auf dem Boden Schafmist lag. Allein durch Gottes Gegenwart war es heilig. Und sie hat davon erzählt und uns dazu eingeladen, diese heiligen Momente im Alltag zu erleben, in die Audienz Gottes zu kommen, weil wir eingeladen sind. Und heute möchte ich gerne mit dem Thema Audienz beim König weitermachen. Und ich habe mir ein Thema ausgesucht, was ich, muss gestehen, schwer finde. Ein Thema, das ich am Ende meiner Bibelschule damals so mitgenommen habe und gesagt habe, boah, dieses Wort würde ich gerne besser begreifen wollen, besser verstehen wollen und gleichzeitig auch gerne mehr leben wollen. Und als dann diese Predigtreihe nun kam, dachte ich mir, oh, das ist eine gute Gelegenheit, um nochmal weiter hineinzutauchen, was es denn eigentlich bedeutet. Ehrfurcht. Was bedeutet Ehrfurcht? Ein Begriff, den ich in den Sinn bekomme, wenn ich an einen König denke. Wenn ich darüber nachdenke, wie es wohl ist, einem König zu begegnen. Und trotzdem ein Begriff, den ich so schwer finde zu verstehen, ungefähr so schwer wie den Begriff Liebe. Ich erinnere mich noch gut, als ich zu meiner Mama gegangen bin, als ich ein kleines Kind war und gefragt habe, Mama, was heißt eigentlich Liebe? Was bedeutet es, verliebt zu sein? Und sie hat es versucht, mir zu erklären. Alles, was ich mir merken konnte, ist, wenn du es spürst, weißt du es. Und sie recht hatte sie. Und irgendwie scheint das auch bei diesem Begriff etwas zu sein. Ich kann zwar versuchen, ihn zu erklären, und trotzdem kommt es darauf an, dass wir es irgendwann auch fühlen und erleben. Und wie man das nun mal so macht, in der Predigtvorbereitung schaut man natürlich auch noch in die Bibel. Die war noch nicht sehr hilfreich bei diesem Begriff. Und ich habe euch mal zwei Bibelstellen mitgebracht, um euch mal so ein bisschen mein Dilemma vorzuführen. Die erste Bibelstelle finden wir in 2. Mose 20. Bibelkenner wissen, das ist das Kapitel, wo Mose die 10 Gebote den Israeliten mitgibt. Ich lese ab Vers 18. Und alles Volk sah den Donner und die Blitze und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören. Aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Fürchtet euch nicht, damit ihr quasi lernt, wie er zu fürchten ist. Hier wird in der Übersetzung zweimal das gleiche Wort benutzt. Ist das ein bisschen paradox? Seltsam, widersprüchlich. An anderer Stelle macht's ziemlich ähnlich. Und zwar finden wir in 1. Samuel 12. Eine Stelle, wo Samuel zum Volk spricht, zum Volk Israel, was erkannt hatte, dass sie gesündigt hatten und weswegen Gott sie in die Sklaverei geschickt hatten. Und Gott hat dann aber ihr Flehen und ihr Schuldbekenntnis gehört und sie in Samuel geschickt. Und Samuel spricht also jetzt zum Volk in 1. Samuel 12, Vers 18 bis 21. Und als Samuel den Herrn anrief, ließ der Herr donnern und regnen an demselben Tage. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel gar sehr. Und das ganze Volk sprach zu Samuel, Bitte für deine Knechte, den Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Samuel aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all das Unrecht getan, doch weicht nicht von dem Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, die nichts nützen und nicht retten können, denn sie sind nichtig. Fürchtet euch nicht. Nur um in Vers 24 zu sagen: Nun fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen, denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Das klingt in meinen Ohren völlig widersprüchlich. Jetzt könntet ihr natürlich sagen: Ja, Jan-Michel, dann such doch bitte mal eine andere Übersetzung raus. Vielleicht benutzen die andere Wörter. Andere Übersetzungen schreiben ebenfalls in beiden Fällen von fürchten. Bibelauslegungen wie die Hoffnung für alle, ja, die benutzen schon unterschiedliche Worte, um ein bisschen zum Ausdruck zu bringen, was die beiden Begriffe vielleicht voneinander unterscheiden könnte. Denn offensichtlich muss es da ja einen Unterschied geben zwischen dem fürchtet euch nicht und dem, wie Gott aber doch zu fürchten sei. Ich habe in Vorbereitung auf heute ein Buch gelesen von Michael Reeves zum Thema Gottesfurcht. Und Michael Reeves setzt sich eben mit der Sprache auch auseinander. Guckt ins Hebräische, schaut ins Griechische und überlegt, okay, was bedeuten die beiden Wörter? Im Alten Testament, im Neuen Testament. Und er stellt fest, dass Furcht auch etwas Körperliches meint. Und es verbindet die körperliche Reaktion des Zitterns. Ich kann sowohl aus der einen Furcht als auch aus der anderen Furcht heraus zittern. Ich kann vor Angst zittern, so wie die Israeliten, als sie gemerkt haben, Gott ist da im Ungewitter. Gott kommt dort mit seiner gewaltigen Herrlichkeit, dass sie um ihr Leben gefürchtet haben. Und sie zittern deswegen. Gleichzeitig aber finden wir in beiden Stellen einen Hinweis darauf, dass wir genauso gut Gott fürchten können, in einer anderen Art und Weise, die trotzdem ebenfalls sich in einer Art Zittern äußert. Vor einigen Jahren habe ich, Anfang 20, habe ich bei Jugend in einer Mission eine Jüngerschaftsschule besucht. Und wie es dort so üblich ist, laden die einen ein und sagen: Wir haben unter der Woche hier das Programm, aber am Wochenende sonntags geht doch in die lokalen Gemeinden der Umgebung. Und so bin ich in eine Gemeinde damals gegangen, ich glaube, das war in Augsburg, die Vineyard-Gemeinde, und ich habe dort eine Predigt gehört, die mich entwurzelt hat, die mich wirklich aus den Schuhen gehauen hat. Denn all das, was ich von zu Hause mitbekommen habe, alles, was ich über den Glauben gelernt habe, habe ich innerhalb von einer Predigt einmal eben so weggenommen bekommen. Inhalt dieser Predigt war Gott der König. Für mich stand außer Frage, dass Gott existiert. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt, das glaubte ich schon zu diesem Zeitpunkt und dann hat sich nichts geändert. Allerdings habe ich in der Predigt damals gehört, wie ein König früher so war. Wenn ein König was gesagt hat, dann ist es passiert. Ein König schnipste und es ist was passiert. Auf sein Wort hin passieren Dinge. Und ja, Gott kann mir alles geben. Ich kann Gott um alles bitten. Und er wird mir bestimmt vieles geben, ja. Aber so wie er mir alles in seiner gewaltigen Herrlichkeit geben kann, kann er mir auch alles nehmen. Er kann mir alles geben, aber er kann mir auch alles nehmen. Wenn ich daran glaube, dass Gott auf dem Thron sitzt, der Schöpfer des Universums ist, der Schöpfer dieser Welt ist, der, so wie die Bibel berichtet, dafür sorgen kann, dass die Sonne am Himmel stehen bleibt und der Tag sich dadurch verlängert. Wenn ich an einen Gott glaube, der das Meer teilen kann, dass die Israeliten durchgehen können. Wenn ich an einen Gott glaube, der Völker vernichten kann, der souverän ist, dann glaube ich an einen Gott, der alle Macht hat. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, will ich überhaupt einem solchen Gott folgen? Möchte ich einem solchen König, der auf dem Thron sitzt, der alle Macht hat, mir alles geben kann, aber auch alles nehmen kann, weil es in seiner Souveränität liegt? Will ich einem solchen Königreich überhaupt angehören? Will ich einem solchen König dienen? Und das hat was mit mir gemacht. Ich habe mir die ernsthafte Frage gestellt, will ich das? Und ich glaube, dass wir uns diese Frage immer wieder stellen müssen. Ich hatte damals das Glück, sage ich mal, dass wir dann tatsächlich direkt im Anschluss in der Jüngerschaftsschule eine Themenwoche hatten zum Thema Gott, der Vater. Eine Predigtreihe, die wir erst vor kurzem hier hatten. Denn Gott ist ja nicht nur König, sondern er ist eben auch Vater. Gott ist souverän. Gott ist dennoch auch gleichzeitig die Liebe. Und das in Kombination hat mir geholfen, mich neu auszurichten. Und ich glaube, dass es das Element ist, wenn wir es verstehen, was den Unterschied machen kann zwischen einer furchtsamen Furcht und einer ehrfürchtigen Furcht. Denn nur wenn wir verstehen, was Gott für uns gemacht hat, was Gott am Kreuz für uns gemacht hat, dann merken wir einen Unterschied. In Jeremia 33 ist eine prophetische Vorhersage. Ich lese aus Verse 8 bis 9. Und ich werde sie reinigen von all ihrer Schuld, mit der sie gegen mich gesündigt haben. Und ich werde all ihre Verschuldungen vergeben, mit denen sie gegen mich gesündigt und durch die sie mit mir gebrochen haben. Und es soll mir zum Freudennamen sein, zum Ruhm und zum Schmuck bei allen Nationen der Erde, die all das Gute hören, das ich ihnen tue. Und sie werden zittern und beben über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihm angedeihen lasse, dem ich dem Volk Israel angedeihen lasse. Sie werden zittern und beben. Sie werden Furcht haben. Sie werden in Ehrfurcht erkennen, das Gute. Jesus wurde am Kreuz hingerichtet. Bevor er allerdings hingerichtet wurde, wurde er verspottet. Ihm wurde eine Dornenkrone aufgesetzt. Er wurde als der König der Juden verspottet. Und er wurde ans Kreuz geschlagen und aufgerichtet, für alle sichtbar. Aber er ist nicht dort geblieben. Er ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt, damit wir in Ewigkeit leben können. Damit wir mit Gott vereint werden können. Und ich glaube, dass es genau dieser springende Punkt ist, der seine Liebe zu uns symbolisiert und deutlich zeigt, wie nichts anderes es zeigen kann. Und ich glaube, dass wenn wir das begreifen, was Gott da für uns getan hat, dass er nicht nur der ist, der von oben herab regiert, der in seiner Allmacht zu fürchten ist, sondern dass er als Mensch auf die Welt gekommen ist, um dir und mir zu begegnen, dann macht es einen Unterschied in der Furcht. Thomas von Aquin hat zwei Furchten benannt. Er spricht von der kindlichen und von der knechtischen Furcht. Er sagt, dass quasi der Knecht die Strafe fürchtet. Er würde so handeln, wenn er nicht erwischt wird, aber wenn er Gefahr läuft, erwischt zu werden, lässt das lieber. Ein Kind dagegen fürchtet, weil es so erzogen wurde, die Tat selber, die Sünde selber. Weil es das gelernt hat, dass es schlecht ist. Und ich frage mich ganz ehrlich, Wo geht es mir so? Wo geht es uns so? Dass wir manchmal mehr die Menschen vielleicht fürchten oder das, wo es die Strafe sich irgendwo sichtbar macht, als die Tat selber. Wo fürchten wir vielleicht mehr, dass es unsere Partnerin mitbekommen, dass unsere Kinder mitbekommen, was wir so tun, wenn keiner hinguckt? Oder die Gemeinde es mitbekommt? Oder die Kolleginnen und Kollegen das mitbekommen? Wo fürchten wir das als Konsequenz mehr als Gott und die Sünde selbst? Ich habe uns noch einen Vers mitgebracht aus Sprüche 1, Vers 7. Vielleicht der bekannteste Vers in diesem Zusammenhang. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn wir verstehen, wer Gott ist, und wenn wir in Demut erkennen, wer wir sind, dass er höher steht als wir selber, dann können wir eine ganz andere Perspektive einnehmen. Dann können wir erkennen, was gut und richtig ist, was vielleicht der nächste Schritt ist. Vor allen Dingen aber können wir erkennen, dass es da jemanden gibt, der einen größeren Plan hat als ich selber. Und hieraus resultiert Weisheit und ja auch manchmal Zucht. Und das gefällt uns vielleicht nicht immer. Aber trotzdem ist es etwas, was mir hilft, durch den Alltag zu navigieren. Wenn ich diese Perspektive nicht verliere, dass Gott König ist, über allem steht und ich als kleiner Mensch ihn anbeten und dienen darf. Dass mir diese gewisserweise Ehre zusteht, in seine Gegenwart zu kommen, ihn zu anbeten. Daraus resultiert Freude, daraus resultiert Dankbarkeit. Und ich bekomme einen anderen Blick auf mein Leben. Wir werden aufgefordert, in Ehrfurcht vor Gott zu treten. Wir werden aufgefordert, ihn mit Ehrfurcht zu begegnen. Und es wäre sicherlich falsch, wenn wir uns nur an seine Regeln und Gebote halten würden, wenn wir wissen, er guckt gerade hin. Wie ein Kind, das nur dann das macht, was es machen soll, wenn Mama und Papa zugucken, aber ansonsten macht, was es machen möchte. Erziehung ist doch dafür da, dass wir unseren Kindern was mit auf den Weg geben. Dass sie Werte lernen, dass sie lernen, wie man sich zu verhalten hat, was gut und was richtig ist. Und so möchte Gott uns ebenfalls an die Hand nehmen, als unser Vater uns begleiten. Bei all dem, gute Furcht, schlechte Furcht, kommt es aufs Herz an. Immer wieder nur aufs Herz an. Es kommt nicht darauf an, wie wir uns zur Schau stellen, was wir für Zeremonien feiern, um ihn anzubeten vielleicht. Es kommt immer wieder darauf an, wie mein Herz eingestellt ist. Bin ich vom Herzen so, dass ich ihn fürchte, weil ich die Strafe fürchte, weil ich Angst habe vor den Konsequenzen oder weil ich merke und realisiere, wie groß der Herr ist. Und wie dankbar ich ihm sein kann für das, was ich erlebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann nur von mir berichten. Jedes Mal, wenn ich in seine Gegenwart komme und er einen Finger auf das legt, was ich falsch gemacht habe, wo ich gegen ihn gesündigt habe, merke ich, wie mir die Tränen hochkommen. Merke ich, wo ich eigentlich stehe. Und dass ich es eigentlich nicht verdient hätte, in seine Gegenwart zu kommen. Und trotzdem bin ich jedes Mal überwältigt davon, dass er es trotzdem die Hand ausstreckt und sagt, komm zu mir in meine Gegenwart. Und ich bin davon überwältigt, von der Liebe meines Königs. Es kommt aber aufs Herz drauf an. Und nur wenn mein Herz auf Gott ausgerichtet ist, kann ich dafür kämpfen, dass auch mein Verhalten sich dementsprechend äußert. Ich möchte euch ein Zitat von Luther vorlesen. Gott zu fürchten bedeutet nicht nur, auf die Knie zu fallen. Auch ein gottloser Mann und ein Räuber können das tun. Wenn ein Mönch sich auf seine Kutte und seine Regel verlässt, ist das ebenso Götzendienst. Die Reformatoren hatten große Angst davor, dass wir eine Show abziehen. In den Gemeinden, in den Kirchen, in den Klöstern. Dass selbst Luther sagt, auch ein Mönch kann eine Show abziehen, indem er sich einfach nur darauf zurücklehnt und sagt, ich trage eine Kutte und ich habe meine Regeln, an die ich mich halte. Wenn das Herz nicht stimmt. Johannes Calvin fügte hinzu an der Stelle, überall ist ein großes Gepränge der Zeremonien, aber selten ist die Aufrichtigkeit des Herzens. Es geht ums Herz. Nicht um irgendwelche Geplänkel, nicht um irgendwelche Show, sondern ums Herz. Wisst ihr, wir fahren als Familie alle 2 Jahre zu Heiligabend zu den Schwiegereltern nach Bayern. Und ich liebe es, in diesem Zusammenhang in die katholische Kirche zu gehen. Ich mag die Atmosphäre. Ich mag es auch, wie diese Kirche Kinder integriert, Kleinkinder integriert. Ja, als wir dort zum ersten Mal waren mit Marleen, als sie wirklich noch quasi neugeboren war, ich glaube 3 Monate war sie alt, da haben die uns sogar in den Altarraum eingeladen, was für manche Kirchen ein No-Go ist. Aber einfach, weil die wollten, dass Kinder schon erleben, was Weihnachten bedeutet. Und so sind wir über all die Jahre immer wieder dorthin gegangen. Zuletzt waren wir in einem Gottesdienst, der dann schon ein bisschen sich an die größeren Kinder orientiert hat und trotzdem die normale katholische Liturgie gefeiert hat. Und ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung von Liturgie. Ich habe zwar schon einiges darüber gelernt, ich war auch in einer katholischen Schule eine Zeit lang, und trotzdem habe ich keine Ahnung von der Liturgie. Und so war ich darauf angewiesen zu gucken, was machen die Personen rechts und links vor mir, was machen die vor mir, wann habe ich mich hinzustellen, wann bleibe ich sogar stehen, wann darf ich mich setzen, wann stehe ich wieder auf und wann kniet man sich. Und inzwischen war ich nun schon in mehreren Gottesdiensten und so richtig kann es mir trotzdem nicht merken. Mal knie ich mich mit, mal nicht. Und ich würde mich trotzdem als gläubigen Christen bezeichnen. Ich orientiere mich an dem, was die Menschen drumherum machen. Und diese Menschen, die sich niederknien, ich weiß nicht, ob die das immer aus dem Grund machen, weswegen es diese Liturgie eigentlich gibt. Das Niederknien, ich musste es selbst recherchieren, warum es und wann es in der katholischen Kirche gemacht wird, passiert in einem Moment, der als der zentrale Moment des Gottesdienstes gefeiert wird. Wenn das Abendmahl gefeiert wird, gibt es die sogenannte Wandlung in der katholischen Kirche. Dann, wenn der Priester darum bittet, dass der Heilige Geist niederkommt und quasi das Brot zum Fleisch wandelt und den Wein zum Blute Jesu wandelt. In diesem Moment kniet die Gemeinde sich nieder aus Ehrfurcht und betet Gott an. Beten ein persönliches Gebet. Und nun könnte man natürlich sagen, ja, das ist die katholische Kirche. Aber lasst uns doch mal an uns denken. Wer von euch ist heute Morgen aufgestanden zum Gebet, weil Lea in der Moderation gesagt hat, ich würde mich freuen, wenn ihr aufsteht? Und wer von uns ist wirklich aufgestanden und gesagt hat, ja, ich stehe auf aus einem bestimmten Grund? Und dann muss ich die Gegenfrage auch stellen, wer von euch stellt sich denn zu Hause zum Gebet hin? Ich weiß, früher hat man sich zum Beten abends ans Bett gekniet. Wer macht das denn heute noch? Nochmal, es geht nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten. Es geht nicht um irgendwelche Zeremonien und nach dem Motto, das müssen wir machen, um so Ehrfurcht auszudrücken. Nein, auf gar keinen Fall. Es geht um unser Herz. Und deine Form von Ehrfurcht kann eine andere sein als meine Form von Ehrfurcht, wie ich sie ausdrücken möchte. Und es ist die Schwierigkeit, manchmal das in einem Gottesdienst auch gegenseitig zu akzeptieren. Das ist die Herausforderung. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir diese Ehrfurcht nicht nur in einem Gottesdienst erleben und ausdrücken, sondern eben auch im Alltag. Dass wir auch im Alltag die Momente haben, wo wir die Schuhe ausziehen und sagen, Gott, hier bin ich. Ich komme in deine Gegenwart. Ich möchte dir begegnen. Und so möchte ich die Einladung wirklich wiederholen. Lasst uns zu Gott kommen. Lasst uns in seine Gegenwart kommen und lasst uns immer wieder spüren und erleben, was es bedeutet, ihm zu folgen und zu sehen, wer er ist. Ihm in Ehrfurcht zu begegnen, denn er ist der König aller Könige, der Herrscher aller Herrscharen, der da war, der da ist und der da bleibt. Der Herr, der nicht einfach nur da sitzt und sich nur verherrlichen lässt, sondern die Hand zu dir ausgestreckt hat und gesagt hat, ich liebe dich und du bist es mir wert, meinen Sohn Jesus ans Kreuz zu geben. Amen.